Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Das ist schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind's ja auch. Neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit Peter.
Und Tanina.
Und mit Post von euch. Wir haben nämlich festgestellt, durch uns werdet ihr richtig sportlich. Der Michael hat uns geschrieben.
Genau, und damit ich da nichts Falsches erzähle, lese ich das einfach mal vor, was er geschrieben hat. Hallo Peter, hallo Tanina, hallo Team Tatort Krankenhaus. Vielen Dank, dass ihr meine Fragen in der Sonderfolge besprochen habt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich finde den Podcast sehr informativ und leider auch etwas erschreckend, wenn ihr von den Schicksalen berichtet. Macht bitte weiter und ich freue mich schon sehr auf die neuen Folgen. PS, inklusive der heutigen Sonderfolge gibt es insgesamt 477 Minuten vom Tatort Krankenhaus.
Das haben wir ja noch nicht mal ausgerechnet.
Nein, mittlerweile sind wir auch schon über 500, aber damals waren es 477 Minuten. Er schreibt dann weiter, meine Schrittgeschwindigkeit liegt etwa bei 9,5 Minuten pro Kilometer. Das heißt, ihr habt mich bisher bereits auf circa 50 Kilometer begleitet.
Oh, Michael ist aber auch so ein kleiner Zahlenfuchs. Also nimmt er uns beim Spazierengehen mit. Das finde ich gut. Und Michael, da werden noch ein paar Kilometer dazukommen. Da kannst du ganz fest mit rechnen. Wir sind mit Tatort Krankenhaus mit euch noch lange nicht fertig.
Nein, das wird sicherlich ein Ultra-Ultra-Marathon. 50 Kilometer ist ja schon 8 Kilometer mehr als ein Marathon. Und da werden noch viele Marathons dazukommen.
Ja, also wenn du die 42,3 Kilometer voll hast, lieber Michael, melde dich gerne wieder bei uns. Dann feiern wir dich. Peter, wir steigen in unsere heutige Materie ein. Und da möchte ich dich erstmal um einen Gefallen bitten, ob du vielleicht nochmal ganz kurz zum Auffrischen pauschal oder an einem Beispiel erklärst, wann man von einem einfachen und wann man von einem groben Behandlungsfehler spricht. Denn das ist wichtig für unseren Fall heute.
Ja, das mache ich gerne auch wieder ein Stück weit vereinfacht und verkürzt, weil das ist richtig, das ist aber auch generell wichtig, weil die Beweislast unterschiedlich ist. Also bei einem groben Behandlungsfehler kehrt sich die Beweislast um, dann muss der Arzt beweisen, dass er nichts falsch gemacht hat, dass es keine entsprechenden gesundheitlichen Konsequenzen hatte. Und das ist beim einfachen Behandlungsfehler nicht so. Da liegt die Beweislast beim Patienten. Darum ist diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig. Und es gibt natürlich eine sehr lange, schwierige Legaldefinition des Bundesgerichtshofs zum groben Behandlungsfehler. Die Gerichte übersetzen das dann immer, dass gegen das Fett gedruckte verstoßen worden ist, gegen das, was einem Studenten im ersten Semester schon einleuchten muss und so weiter. Das sind die teilweise sehr unpräzisen Umschreibungen der Gerichte für einen groben Behandlungsfehler. Der BGH leitet die Definition ein mit einem Fehler, der einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Also das ist so ein Stück weit eher die seriöse Umschreibung. Und was viele falsch annehmen, ist, dass der medizinische Sachverständige, der sehr häufig involviert wird in einem Prozess, bestimmen kann, sagen kann, was ein grober Fehler ist. Nein, im Endeffekt ist die Feststellung eines groben Behandlungsfehlers eine rechtliche Feststellung, keine medizinische. Er kann Anknüpfungstatsachen schildern, warum ein Fehler als grob in rechtlicher Hinsicht bezeichnet werden kann, aber es ist keine medizinische Feststellung. Und das wissen auch viele Gerichte noch niemals, die denken, ach, das muss der Sachverständige uns sagen. Nein, das muss das Gericht feststellen. Das ist eine rechtliche Frage. Ja, dass das viele Gerichte nicht wissen, ist vielleicht nicht ganz richtig umschrieben. Es wissen die meisten Gerichte schon, weil die meisten Gerichte, zumindest Landgericht, Oberlandesgericht, spezielle Arzthaftungskammern, so heißen die beim Landgericht, und Arzthaftungssenate beim Oberlandesgericht haben. Es gibt noch ganz, ganz wenige Landgerichte, die keine spezielle Arzthaftungskammer haben, wo die Gerichte dann auch über Baurecht und Mietrecht entscheiden. Aber das ist wirklich nur noch die Ausnahme. Also ich kenne noch zwei, wahrscheinlich gibt es ein paar mehr, aber die meisten haben mittlerweile die speziellen Arzthaftungskammern. Und beim Oberlandesgericht sowieso, die Arzthaftungssenate gibt es bei allen Oberlandesgerichten.
Behaltet das im Hinterkopf. Wie gesagt, die Frage tut sich in unserem Fall heute mal wieder auf. Und da lernt ihr Simone kennen. Erst einmal stellen wir euch die Simone von heute vor, nach ihrer Behandlung. Eine Behandlung, die so nicht hätte laufen sollen. Simone ist jetzt 41 Jahre alt. Sie arbeitet seit 2 Jahren nicht mehr in ihrem absoluten Traumjob. Sie war Bauingenieurin und sie hat es geliebt, Verantwortung für große Projekte zu übernehmen. Heute verlässt sie nur noch selten das Haus. Zum einen, weil ihr einfach der Antrieb fehlt. Ihre Welt ist grau geworden, so beschreibt sie es selbst. Simone leidet unter Depressionen und sie schämt sich. Jeden Morgen steigt Simone auf ihre sprachgesteuerte Waage und mal wieder verkündet diese ein Gewicht, mit dem sich Simone einfach nicht anfreunden kann. Sie wiegt jetzt mehr als 150 Kilo. Vor 2 Monaten waren es noch knapp 40 Kilo weniger. Und daran ändert sich einfach nichts. Egal, was Simone anstellt, auf ihre heißgeliebten Schokoküsse verzichtet sie schon ganz lange, aber auch jede andere Diät versagt bei ihr. Der Hauptgrund für ihren Ausstieg aus dem Beruf ist allerdings ein ganz anderer. Simone ist seit einer Operation erblindet. Das ist wahrscheinlich jetzt der Moment, in dem ihr euch fragt, wie heißt der Fall? Gewichtsexplosion? Geht's denn hier nicht vielleicht doch eher um einen Behandlungsfehler, bei dem Simone ihr Augenlicht verloren hat? Peter, vielleicht erklärst du uns das mal ganz kurz. Es hängt ja schon beides miteinander zusammen.
Ja, das ist richtig. Also Simone hat durch eine Operation, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, ihre Sehkraft auf beiden Augen leider verloren. Und das beruht aber nicht auf einem ärztlichen Fehler, sondern das ist schicksalhaft eingetreten und darum auch nicht der Kern oder Bestandteil unseres Falles. Vielmehr geht es hier um die Folgen, die in der Nachbehandlung dieser Operation stattgefunden haben. Also ganz generell ist zu sagen, es gibt auch immer wieder gesundheitliche Schäden in Abgrenzung zu den gesundheitlichen Schäden, die auf Behandlungsfehlern beruhen, die schicksalhaft eingetreten sind. Die gehen auch manchmal Hand in Hand. Da muss man schauen, so wie in diesem Fall, die Erblindung hat überhaupt nichts mit einem Fehler zu tun. Die ist leider als Komplikation der Operation, über die wir noch sprechen werden, eingetreten.
Um der Sache heute aber auf die Spur zu kommen, beginnen wir mit Simones Erkrankung. Als die ersten Symptome bei ihr einsetzen, ist Simone 38 Jahre alt und sie verspürt immer öfter Kopfschmerzen. Erst fällt ihr das gar nicht so sehr auf, da sie oft nach einem langen Arbeitstag mit Kopfschmerzen in den Feierabend geht. Oft hilft ihr ein entspanntes Bad in der Wanne oder auch ein gemütliches Abendessen, einfach, dass sie zur Ruhe kommt. In letzter Zeit kommen die Schmerzen aber immer früher am Tag und mittlerweile ist es ein Dauerkopfschmerz. Simone greift täglich zu Schmerztabletten. Die wirken zuerst auch, aber ohne Tabletten sind die Schmerzen ständig da. Dann kommen auch noch Sehstörungen dazu. Die fallen ihr besonders beim Lesen auf, beim Autofahren und auch in ihrem Job. Immer öfter verschwimmen Text und Zeichnungen auf ihrem Bildschirm. Besorgt lässt sich Simone von ihrem Hausarzt untersuchen. Es dauert allerdings noch einige Wochen, bis die Diagnose ans Licht kommt. Simone leidet an einem Hypophysentumor. Peter, wir betonen ja regelmäßig, dass wir hier beide keine Mediziner sind und auch, dass wir hier keinen Medizin-Podcast machen. Aber wir sind natürlich durchaus in der Lage, da bei Ärzten nachzufragen und gegebenenfalls auch nachzugoogeln. Also die Hypophyse ist im Hirn. Das in Verbindung mit dem Wort Tumor, das klingt ja direkt schon, wenn man sich jetzt nicht auskennt, wie ein Todesurteil.
Ja, Tumor sagt eigentlich erstmal gar nichts aus, ne? Oder Raumforderung heißt es ja, im Ärztedeutsch. Ne? Man weiß ja nicht, ob das bösartig oder gutartig ist. Und beim Hypophysentumor ist es in den meisten Fällen eine gutartige Geschwulst der Hirnanhangdrüse, die etwa 30-40% der Hirntumore ausmacht. Hypophysentumore sind aufgrund moderner mikrochirurgischer Verfahrenstechniken in der Regel gut therapierbar. In den meisten Fällen kann ein Hypophysentumor relativ gut behandelt und entfernt werden, sodass es für den Patienten auch keine besonderen Komplikationen gibt und auch keine Beschwerden bleiben. In diesem Fall spricht man auch von einem Adenom. Das ist eine gutartige Geschwulst. Wenn ein Hypophysenadenom bereits eine gewisse Größe erreicht hat, kann es auf den benachbarten Sehnerv drücken und zur Abnahme des Sehvermögens führen.
Bei Simone sind Schäden schon so weit vorangeschritten, dass sie infolge der Tumoroperation erblindet. Mit diesem Schicksal muss sie natürlich erstmal irgendwie umgehen. Und gut 4 Wochen nach dem Eingriff kommt Simone dann zur Anschlussbehandlung in eine Fachklinik für neurologische Rehabilitation. Da wird sie mit dem Medikament Hydrocortison behandelt. Da machen wir natürlich auch einen medizinischen Abstecher. Was ist Hydrocortison in einfachen Worten und warum wird das bei Simone angewandt?
Dafür ist wichtig zu wissen, was die Hypophyse im Hirn tatsächlich leistet. Also ganz einfach erklärt, die Hypophyse ist eine kleine Drüse im Hirn und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation der Cortisolproduktion. Und Cortisol, das kennt jeder auch als Stresshormon, wird in der sogenannten Nebennierenrinde produziert. Und in der Hypophyse wird ein Hormon ausgeschüttet, das die Nebennierenrinde stimuliert, eben dieses Cortisol zu produzieren. Wenn, wie hier im Fall von Simone, die Hypophyse durch die Tumorbildung nicht richtig funktioniert, kann der Cortisolspiegel, also der Stresshormonspiegel, durcheinander geraten. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder produziert der Körper durch den Tumor zu viel vom Stresshormon, dann spricht man auch vom sogenannten Cushing-Syndrom. Andererseits kann aber auch eine Unterfunktion der Hypophyse zu einem zu niedrigen Cortisonspiegel führen.
Danke, Professor Dr. Dr. Peter Gellner an dieser Stelle. Also bei Simone ist es auf jeden Fall Letzteres. Als Folge der Tumorentfernung fällt bei ihr der Cortisolspiegel stark ab. Die normalen Hirnanhangdrüsenzellen sind durch das Adenom geschrumpft und die brauchen einfach einige Monate, bis sie sich wieder erholt haben. Da jetzt Cortisol aber lebensnotwendig ist, dieses Stresshormon, muss der Zeitraum irgendwie überbrückt werden, bis sich die körpereigene Cortisolbildung normalisiert hat. Und diesen Prozess unterstützt der Arzt im Klinikum, in dem sie sich befindet, mit der Gabe von Hydrocortison. Ich hoffe, ihr konntet uns soweit folgen. Soweit läuft auch alles gut. Simone nimmt weiterhin ihre Medikamente. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Ein halbes Jahr nach der Operation wird sie Patientin in einer dritten Klinik. Dort beginnen ihre Reha-Maßnahmen. In den folgenden Wochen, Simone ist mittlerweile längst aus der Reha entlassen, geht es ihr immer schlechter. Sie ist zum einen psychisch angeschlagen, lustlos, depressiv und ihr Körper verändert sich mehr und mehr. Simone wird mehr und mehr. Die Hosen kneifen. Der morgendliche Gang auf die Waage ist für Simone der absolute Horror. Innerhalb von 4 Monaten hat sie fast 40 Kilo mehr auf den Rippen. Außerdem Wassereinlagerung in den Beinen und Füßen. Simone ist verzweifelt und bittet schließlich ihre Hausärztin um Rat. Und die kommt dem Grund auch ziemlich schnell auf die Spur. Simone bekommt seit ihrem Aufenthalt in der Reha-Klinik ein anderes Medikament und ein für sie falsches Medikament. Wie sich herausstellt, hatten dort die behandelnden Ärzte Hydrocortison durch Dekortin ersetzt. Simone weiß davon nichts. Sie wurde darüber auch nicht aufgeklärt. Peter, wenn ich das jetzt richtig nachgeforscht habe, dann ist das Medikament Dekortin jetzt nicht unbedingt ein falsches Medikament. Also das kommt durchaus schon nach der Entfernung eines Hypophysentumors zum Einsatz. Aber bei Simone war es nicht die richtige Entscheidung. Warum?
Ja, weil Dekortin hat eine viel stärkere Wirkung und dann kam es quasi über diese Wochen hinweg zu einer völligen Überdosierung. Und der Sachverständige, der später eingeschaltet worden ist, spricht von einer 4-fachen Überdosierung, also gewaltig. Mhm. Und die hat bei Simone dann die beschriebenen Folgen gezeitigt, nämlich die starke Gewichtszunahme, 10 Kilo pro Monat, das über 4 Monate hinweg, unglaubliche Gewichtsexplosion und auch die psychischen Beeinträchtigungen wie Depressionen.
Ja, Simones Hausärztin sorgt dann dafür, dass sie wieder umgestellt wird auf das erste Medikament, auf das Hydrocortison. Aber da ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen, denn diese vielen, vielen überflüssigen Funde wird Simone mit Sicherheit so schnell und vielleicht auch gar nicht wieder los. Das ist die Prognose der Ärztin. Also bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder den Fachanwalt für Medizinrecht Peter Gellner. Also ich stolper immer noch über diese unfassbare Diagnose, dass sie nach dieser OP erblindet ist. Ist das nicht eine recht hohe Hemmschwelle zu sagen, ja okay, ich habe jetzt zugenommen durch ein Medikament, da gehe ich aber zum Anwalt. Also ich wüsste gar nicht, ob ich deswegen losgegangen wäre. Ich finde das, ist das schon außergewöhnlich auch für dich?
Nein, überhaupt nicht, weil 40 Kilo in 4 Monaten, das ist schon gewaltig.
Ja, und will man auch nicht haben.
Nein, und wie wir es auch beschrieben haben, das ist eine Gewichtsexplosion und 40 Kilo mehr auf den Rippen, das kann sich jeder lebhaft, glaube ich, vorstellen, was das noch an Beeinträchtigungen mit sich bringt. Und gerade wenn man mit einer Begleiterkrankung kämpfen muss, nämlich der Erblindung, ist das Körpergewicht nochmal von besonderer Bedeutung. Und darum ist das völlig in Ordnung. Man kann ja das eine verfolgen und wenn das andere Schicksal ist, dann stellt man das an die Seite, aber trotzdem bleibt ja der Fehler in diesem Bereich und darum kann man das nicht komplett ausblenden. Und ja, hier war die Schwierigkeit wie in vielen Fällen, das kann ich nicht so recht nachvollziehen. Wir sind auch wieder vor Gericht gegangen, es gab wieder ein Sachverständigengutachten. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass Gutachter, ärztliche Sachverständige sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, eine Überdosierung als grob fehlerhaft zu bezeichnen, in medizinischer Hinsicht. Wir haben ja gelernt, es ist ein rechtlicher Begriff, aber auch die medizinischen Anknüpfungstatsachen sind ja zu liefern. Und da sind die immer zurückhaltend. Also ich weiß nicht, wie das kommt. Die sagen immer, ja, das kann passieren, Überdosierung, das ist ein einfacher Fehler nur, das kommt zwar nicht tagtäglich vor, aber das ist jetzt nicht so, wo man den Zeigefinger heben muss und sagen, du. Mhm. Das geht. Also da sind die immer sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist schlichtweg so. Und so war es auch in diesem Fall, dass der Sachverständige gesagt hat, das ist nur ein einfacher Fehler. Also da zu einem groben Fehler zu kommen, da bin ich nicht mit dabei.
Die Frage ist aber doch, warum ist denn das Medikament überhaupt umgestellt worden? Warum hat man in dem Krankenhaus gedacht, also das reicht hier nicht, wir müssen da höher dosieren? War das der Grund? Also was war denn die Begründung, dass man das Medikament gewechselt hat?
Ja, das war im Endeffekt ja auch unser weiterer Ansatz. Also wir haben nicht gesagt, dass die Überdosierung allein maßgeblich sein kann für die Beurteilung, sondern der Wechsel des Medikaments. Es wurde von den behandelnden Ärztinnen in dem Fall so erklärt, dass die Patientin an Fieber erkrankt sei, hohes Fieber gehabt habe und einen erhöhten Kortikoidbedarf. Und darum hätte man wechseln müssen auf Dekortin. Und da hat der Sachverständige gesagt, nee, dem ist nicht so und man hätte das nicht wechseln müssen und das war an sich kontraindiziert. Und das war eigentlich so der Hauptansatzpunkt, zu sagen, man hätte das Medikament gar nicht wechseln dürfen. Es war also kontraindiziert und damit grob fehlerhaft. Und im Endeffekt sind wir dann auch damit durchgedrungen. Das hat der Sachverständige dann auch verstanden, wo da der rechtliche Unterschied liegt. Und darum ging das Verfahren nachher auch positiv für Simone aus, weil vorher, und jetzt nochmal die Unterscheidung, beim einfachen Fehler hätten wir nicht nachweisen können, dass die Gewichtszunahme allein auf der Gabe des überdosierten Medikaments bestanden hat. Jetzt hatten wir aber den groben Fehler und jetzt musste der Arzt nachweisen, seinerseits, dass es ohne den Medikamentenwechsel auch zu einer deutlichen Gewichtszunahme gekommen wäre. Das konnte er nicht nachweisen und da hat sich die Beweislast umgekehrt.
Ja.
Und das war dann vorteilhaft für Simone in diesem Fall und daher hat das Gericht auch entsprechend dann geurteilt und ihr sind in Summe 40.000 Euro Entschädigung zugesprochen worden und das halte ich in dem Fall auch für einen durchaus angemessenen Betrag.
Eigentlich wollte sie nach der Operation eine Weiterbildungsmaßnahme machen. Die kann sie natürlich jetzt nicht mehr machen. Aber die kann sie natürlich allein auch aus dem Grund nicht mehr machen, weil sie ja durch die OP erblindet ist.
Ja, also wenn die Erblindung auch auf den Fehler zurückzuführen wäre und damit einhergehend die Berufsunfähigkeit, dann wären wir bei ganz anderen Schadenspositionen.
Das meine ich.
Aber das ist komplett auszublenden, weil es schicksalhaft eingetreten ist. Es bleibt allein als Schadensfolge, als gesundheitliche Schadensfolge die Gewichtszunahme. Und wie die Ärzte prognostizieren, wird sie auch nicht so ohne weiteres das Gewicht wieder verlieren können. Mhm. Darum ist es auch ein Dauerschaden und darum ist dieser Betrag durchaus angemessen.
Ich sitze hier und denke wieder, was für ein irrer Fall schon wieder.
Ja, es gibt nichts, was nicht schon vorgekommen ist, aber man muss sich immer wieder klar machen, das sind mitunter auch Einzelfälle oder zumindest sehr, sehr selten vorkommende Fälle.
Das hoffe ich doch.
Die Hoffnung ist sicherlich berechtigt. Das ist ein Horrorszenario, was wir vielleicht jede Woche hier schildern, aber das sind ja die Ausnahmen.
Ja.
Die meisten Behandlungen gehen ja fehlerfrei über die Bühne und da soll nicht ein verwischter Eindruck entstehen, dass das jetzt quasi bei jeder zweiten Operation so vorkommt. Dem ist ganz und gar nicht so.
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir unsere Hörer heute auch wieder zum Staunen gebracht haben. Vielleicht habt ihr auch wieder ein bisschen was gelernt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir von dem prallen Wissen unseres Anwaltes, Peter, immer so ein bisschen was mitnehmen. Peter, dann bist du für heute entlassen. Ich aber quasi auch, aber ich hätte wohl Bock nächste Woche Donnerstag auf eine neue Folge mit dir.
Dann machen wir nächste Woche Donnerstag einfach weiter.
Bis dahin lasst euch gerne mal bei uns auf der Instagram-Seite blicken. Da erfährt ihr immer noch so ein bisschen was drumherum und auch schon mal so einen kleinen Appetit haben immer auf die nächste Folge. Wir freuen uns drauf. Tanina und Peter sagen für heute Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.